Egal ob solid, liquid, solidus oder gassy, wir haben sie alle. Zweiter Part des Talks über Metal Gear bei Fearlist. Hallo Freunde, willkommen bei Fearlist. Heute an meiner Seite sind Johnny.
Ich bin's.
Hase.
Moin moin.
Und Enric O.
Ich bin auch Johnny.
Wir reden heute weiter im zweiten Part über Metal Gear. Wir sind das letzte Mal ja zu Metal Gear Solid 5 Phantom Pain gekommen, welches ein guter Abschluss, denke ich, ist, mit dem besten Gameplay, was wir bis dato hatten. Jetzt geht's weiter mit den ganz, ganz alten Teilen, aber in chronologischer Reihenfolge ein bisschen weiter. Und zwar fangen wir an mit dem ersten Spiel, Metal Gear. Storyzeitraum 1995 und der Release war am 13. Juli 1987. Da waren wir noch nicht mal geplant. So lange ist das her.
Tatsächlich.
Das ist absoluter Wahnsinn. Und zwar spielen wir das erste Mal nicht mehr Big Boss, sondern Solid Snake, einen Klon von ihm, haben wir letzte Folge drüber gesprochen, und zwar aus dem Programm Les Enfants Terribles haben wir den Solid Snake, der als Big Boss bzw. gegen Big Boss in diesem Teil kämpft, als Antagonisten das erste Mal. Da merkt man nicht viel, beziehungsweise das ist das erste Spiel, was rausgekommen ist tatsächlich. Wir kannten noch nichts darüber. Ich weiß gar nicht. Wisst ihr Jungs, ob Kojima da schon involviert war?
Ja. War er. Auf jeden Fall.
Ist es absolut seine Reihe?
Ja.
Von vorne bis hinten, das ist super interessant. Und zwar haben wir den Hintergrund Solid Snake, der zu diesem Zeitpunkt bei Foxhound ist, und wir kennen viele Charaktere, auch im späteren Verlauf der Geschichte, der Spiele und alles mögliche. Was Foxhound eigentlich ist, gegründet von Big Boss tatsächlich selber, unter anderem war Cass Miller der Ausbilder von Solid Snake tatsächlich. Das wissen wir aus späteren Teilen. Wir finden hier Charaktere wieder, die tatsächlich in den nicht chronologisch, sondern in den weiteren Spielen, die fast 30 Jahre später rausgekommen sind, dort schon vorhanden waren. Und das ist eine Nostalgie, die man nicht vernachlässigen sollte. Was soll man dazu noch sagen? Big Boss ist hier Antagonist. Es ist ein absolut pixeliges Gameboy-Spiel. Guckt euch das bitte an. Und wenn ihr auf sowas Bock habt, sehr gerne, weil es ist für diesen Zeitraum nicht schlecht gealtert, muss man dazu sagen. Vor allem, wenn man die PS1-Teile von Metal Gear gespielt hat, ist das so ein Wiedererkennungswert, weil wir viele Sachen haben, die quasi 1:1 übernommen wurden. Zum Beispiel eine Rakete lenken, um einen Schalter zu betätigen, damit ein Raum frei wird und man diesen begehen kann. Das finden wir wieder in Metal Gear Solid 1.
Habe ich schon mal gespielt. Ich wollte gerade sagen, Metal Gear Solid 1 war das, ne?
Ja, genau.
Ja, da sind viele Sachen, auch diese klassischen, ich weiß gar nicht, wie diese Funktion heißt, aber diese Kommunikationsgeräte, wo dann die Gesichter auftauchen und dann dieses, hey Snake, bla bla bla, und dann sagt Snake was. Das war ja hier auch schon drin. Und das ist so dieses klassische Radio, hätte ich fast gesagt. Wie nennt man das? Ihr wisst, was ich meine.
Codec.
Codec, dankeschön. Das war ja auch schon drin, ne? Und solche kleinen Spielereien. Ne? Spielerisch ist es natürlich jetzt nicht gerade nach heutigen Standards überhaupt irgendwie erwähnenswert, aber man sieht sehr, sehr viele Dinge, wie du sagst, die damals schon cool waren.
Vielleicht noch als kleine Ergänzung zum Thema Story. Solid Snake wurde hier von Foxhound, wie du auch gesagt hast, gegründet von Big Boss, nach Outer Heaven geschickt. Outer Heaven kennen wir auch aus Metal Gear Solid 1, um ein Metal Gear zu zerstören. Metal Gear, das haben wir fast in jedem Teil, sind immer Waffen, die nukleare Atombomben schießen können. Das ist eigentlich in jedem Teil immer das Ziel, diese Metal Gear zu zerstören. Was Solid Snake aber nicht weiß, er wurde ja auch von Big Boss dorthin geschickt, dass Big Boss aber auch der Chef ist von Outer Heaven, also der Anführer da. Und am Ende kämpft Solid Snake, nachdem er das herausfindet, auch gegen Big Boss, also gegen seinen eigenen Kommandanten. Und das ist hier so gesehen der Twist in diesem Game.
Man merkt doch, dass das das erste Spiel ist, was rausgekommen ist, weil wäre es im späteren Verlauf der Story, würde vielleicht Big Boss nicht Big Boss heißen, weil Big Boss ein absolut generischer Name.
Und das kann tatsächlich sein.
Aber nichtsdestotrotz ist es so gut eingearbeitet in diese ganze Story und auch die späteren Spiele, die rausgekommen sind. Es ist alles so perfekt ineinander, geht das über. Alles wurde aufgegriffen und alles ist absolut... man findet keine Sache in der ganzen Metal Gear Solid-Reihe oder Metal Gear-Reihe allgemein, die unstimmig ist, wo man sagt, ey, das passt ja gar nicht. Oder dass Kojima oder sonst auch irgendjemand sagt, ah nee, dieser Part ist nicht Canon oder sowas. Sowas gibt's einfach nicht.
Geil.
Ja, und das ist eine absolute Leistung. Guckt euch das Ding an und wenn ihr Bock drauf habt, macht euch klar. Irgendein Emulator zieht das immer. Oder man holt sich einen Gameboy, aber ich weiß nicht, ob noch welche auf dem Markt sind.
Es war ja nicht auf dem Gameboy, ich weiß nicht, ob dann vielleicht ein Release kam, aber es war ja auf der MSX2 und ich sag's dir, wie es ist.
Oh,
ich
ja,
habe von dieser Konsole quasi vorher noch nie was gehört. Ich habe sie nie gesehen, ich weiß nicht, wie sie aussieht. Ich weiß nur zu MSX2, dass Metal Gear darauf erschienen ist. That's it.
Ich habe nur noch im Kopf, dass es geportet wurde auf jeden Fall auf Gameboys.
Die MSX2 ist ein früherer 8-Bit-Heimcomputer. Da liefen einige Spiele drauf. Metal Gear lief da drauf, ich glaube Doom lief da auch drauf und auch Sonic, wenn ich das richtig habe. Und das ist auch der Grund, wieso Metal Gear geworden ist, weil Kojima wollte eigentlich einen Action-Shooter machen. Aber der MSX2 hatte halt eine sehr, sehr geringe Performance. Um die Performance, die dort war, einhalten zu können und da trotzdem noch ein geiles Spiel zu machen, hat Kojima gesagt, wir machen daraus nicht so einen krassen Shooter, sondern wir bauen diese Stealth-Elemente mit ein, um sich zu verstecken und so, dass man nicht so viel ballern muss. Und dann brauchst du halt auch nicht so viele Gegner etc. So kam die Idee aus Metal Gear, ein Stealth-Game zu machen. Und das hat auch dieses Stealth-Genre dann ins Leben gerufen. Also eigentlich nur deswegen, weil es die MSX2 der Computer war, wo Metal Gear drauf entwickelt wurde.
Ich finde das Hammer, weil diese klassischen, ich sag mal, Top-Down-Shooter, ne? Wie viele hat man über die Jahre gesehen und das ist alles derselbe Schmond, so ungefähr. Da kommen Gegnerwellen auf dich, du clearst das Level und Ende. Hier hast du wirklich einfach ein neues Konzept, eine coole Idee im Endeffekt, ne?
Ich finde das so interessant, dass diese Not so erfinderisch macht. Wir sehen es ja auch bei Super Mario Galaxy, wo das dann mit den Planeten so gemacht worden ist. Oder bei Zelda Breath of the Wild mit den Gegnern, wo die auch nicht genügend Speicherplatz hatten, um da halt so eine Vielfalt an Gegnern zu machen, die dann aber optisch ähnlich gestaltet haben, nur mit so kleinen Änderungen in der Welt dann verteilt haben.
Andere Farbe, ja.
Ich finde, dass wenn man zu viel Freiraum hat, zu viel Spielraum hat, nicht unbedingt immer was Besseres dabei rumkommt. Clear Obscure hat auch ein kleines Team gehabt, wenn wir wieder unser Spiel des Jahres nennen möchten. Und die mussten auch ihre Ressourcen irgendwo fokussieren. Und man hat halt gesehen, dass die das Beste rausgeholt haben. Und deswegen muss so eine Entwicklung auch manchmal einfach eingeschränkt werden.
Ja, das ist so.
Das ist so. Kommen wir zum nächsten Teil, und zwar Metal Gear 2 Solid Snake. Ungefähr 3 Jahre später rausgekommen, genauso auf der MSX2 und spielt 4 Jahre später nach dem ersten Teil, und zwar im Jahr 1999. Man merkt, die Spiele sind rausgekommen in dem Jahr und das ist immer Zukunftsmusik gewesen. Heißt also, die Spiele spielen nicht in der absoluten Zukunft, sondern nur ein paar Jährchen, 10 Jahre später, sodass man so ein bisschen vorstellen kann, okay, wie könnte die Zukunft aussehen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Kojima da sehr viel Einfluss bzw. sehr viel Inspiration daraus genommen hat. Oh, was könnte noch erfunden werden und alles Mögliche. Da, demnach die Spiele so ein bisschen gestaltet hat. Das findet man auch immer wieder. Und in dem Teil ist es quasi dieselbe generische Story. Wir haben es wieder auf den MSX2 qualitätstechnisch. Ist es sehr ähnlich geblieben, leicht verbessert, ja. Alles rausgeholt, aber es ist immer noch ein schwierig gealtertes Spiel. Und storytechnisch haben wir wieder quasi dasselbe. Metal Gear muss getötet werden, Plot-Twist ist hierbei, dass Solid Snake herausfindet, dass Big Boss sein genetischer Vater ist, sein von dem er geklont wurde dann dementsprechend.
Wieder wie bei Star Wars.
Wieder wie bei Star Wars.
Snake, ich bin dein Vater. Nein.
Nein.
Genau, wie man merkt, kann ich zu diesen Teilen auch sehr, sehr wenig sagen tatsächlich, weil zuallererst habe ich die ganz, ganz früher mal auf dem Gameboy geportet, angezockt, aber auch nicht wirklich weit gekommen. Also das hat mich sehr schnell gelangweilt und ich bin dann, hab's einfach sein gelassen.
Aber hier hat man halt auch nicht so den, das sind alte Spiele, da gab es einfach storytechnisch nicht das, was wir danach kannten aus den ab der PlayStation 1, die Metal Gear Teile, wo du dann auch Zwischensequenzen hattest und wirklich auch viele Charaktere eingebaut und so, das gab's da einfach noch nicht, ne? Es war storytechnisch einfach sehr viel simpler gehalten auch.
Definitiv. Somit kommen wir auch zum nächsten Teil und zwar das erste Spiel, was ich tatsächlich gespielt habe und viele von uns von der Metal Gear Reihe, Metal Gear Solid. Auf der PlayStation 1 und zwar rausgekommen im Jahr 1998. Das war das Game früher.
Das
Boah,
Game.
Das Game war das. Ich kann mich noch genau erinnern. Und zwar hatte mein Cousin eine PlayStation mit diesem Spiel. Ich war noch, ich weiß nicht, 6 Jahre alt. Sieben war ich, glaube ich, da. Hab das Spiel angeschmissen und hab's nicht gecheckt, was ich da machen muss. Anfangssequenz kommt Snake quasi in einem Taucheranzug, kommt er hervor. Und
die Szene.
Und erstmal natürlich mit dem U-Boot dahin gefahren und dann noch ein Stückchen geschwommen und dann kommt er auf einer kleinen Plattform wieder, wo er dann durchklettern muss. Also man muss einmal X drücken, beziehungsweise X, wenn du X einmal drückst, dann setzt er sich hin und dann musst du krabbeln quasi. Ne? Dann legt er sich hin und krabbelt weiter. Und das habe ich als 7-Jähriger nicht gecheckt, dass man da krabbeln kann. Ich bin da, ich glaube, eine halbe Stunde, habe ich, was soll ich jetzt hier machen? Ich kann nirgendwo laufen und keine Ahnung. Nichts gecheckt. Aber dann irgendwann herausgefunden, mein Cousin hat mir dann ein, zwei Sachen gezeigt und dann das Spiel durchgeballert. Und qualitativ gesehen war das Ding ein Banger für die PS1. Absolut. Wir haben von der Story her Solid Snake, der wieder einmal zu einem Einsatz geführt wird, weil im letzten Teil hat Solid Snake ja den Boss besiegt, nicht der Boss, sondern Big Boss, und dieser ist auch vermeintlich gestorben. Deswegen haben wir es natürlich mit dem bösen Zwillingsbruder von Solid Snake zu tun, Liquid Snake. Und zwar geht es in diesem Teil wieder darum, dass ein böser Verwandter von Solid Snake ein Metal Gear hat, mit dem er Atomsprengköpfe abschießen soll oder will. Um das Land zu vernichten, weil böser Zwillingsbruder, selbstverständlich.
Böse. Da passt der Begriff Familie, kann man sich nicht aussuchen.
Ja, das stimmt allerdings. Aber es gibt auch gute Zwillingsbrüder, habe ich das Gefühl, oder? Das ist immer das Schlimme. Und somit geht Solid Snake auf die Insel Shadow Moses, wo das Ganze dann stattfindet. Das ist eine mit Eis bedeckte Insel, irgendwo in der nördlichen Hemisphäre. Ich weiß nicht genau, wo diese liegt tatsächlich. Müsste man nochmal nachschauen. Und dort kämpft er sich durch, auch gegen verschiedene Bosse. Sniper Wolf, Raven, wir haben wieder so ikonische Bosse. Und da hat es rein von den Spielen her angefangen, wirklich cool zu werden. Weil die Bosse angefangen haben, alle so unique zu sein. Und alle ihre eigene Story mitgebracht haben, die so ein bisschen versteckt ist, in Anführungszeichen, wie bei Dark Souls, nur nicht so krass. Aber jeder hat seine eigene Vergangenheit, jeder hat sein eigenes Leiden, jeder hat seine eigene Geschichte und Schmerzen und Freuden aber auch, was den Spaß macht. Und da fühlt man richtig die Antagonisten. Deswegen, der Teil, muss ich sagen, wenn ich den anschaue, habe ich so einen richtigen Flashback von Freude.
Oh ja, das war ja auch der erste Teil, den ich gespielt habe. Und damals kannte man sowas auch noch nicht, solche krassen Storytellings in einem Spiel. Und ich fand das so genial, ne? Auch wie du sagst, die einzelnen Charaktere, die da eingebaut sind. Wir haben hier Meryl, die als Nichte des Colonels da ist, die wir kennenlernen und auch noch in einem späteren Teil wiedersehen. Wir haben hier Otacon, den wir kennenlernen, also der Sohn von Hugh Emmerich, den wir von der Story her schon vorher kennengelernt haben. Wir treffen hier das erste Mal auf den Ninja. Wie du auch selber sagst, die Bosse, Sniper Wolf mit ihrer Geschichte, die sich dann Otacon auch verliebt und sowas. Wir haben Psycho Mantis, finde ich immer noch einer der geilsten Bosse, die es jemals in einem Spiel gab. Schon so geil und das hat mich von Kindheit auf so geprägt und ich glaube auch, dieser Teil ist einfach schuld daran, dass ich so viel Liebe zu Metal Gear habe.
Hier ging es auch los mit diesen ganzen verschiedenen Kleinigkeiten, wo man gemerkt hat, okay, Kojima geht einfach ein bisschen anders an die Spiele ran. Ne? Diese verschiedenen Möglichkeiten, Dinge auszuführen oder so kleine Easter Eggs, kleine Gimmicks immer wieder, die teilweise nicht nur Gimmicks sind, aber wie du gesagt hast, Psycho Mantis, die Art und Weise, wie du gegen diesen Boss kämpfst, was für eine Taktik du anwenden musst. Am Anfang, wo du gefangen genommen wirst und dann hast du mehrere Möglichkeiten, aus diesem Gefängnis rauszukommen, indem du dich teilweise mit Ketchup irgendwie bedeckst und auf den Boden legst, damit die Wache denkt, dass du irgendwie, dass du Hilfe brauchst. Und das ist so verschiedene Sachen. Ah, geil. Also das sind die Dinge, woran ich denke. Aber gleichzeitig auch so diese Ecken und Kanten. Also auch dieses, okay, Snake, du musst auf die CD-Hülle gucken. Da steht ein Code, den musst du anrufen. Und du musst es aktiv die CD-Hülle von deinem Spiel rausnehmen, um zu sehen, welcher Codec dort angezeigt wird, also welche Frequenz. Oder dass du irgendwo eine Wand aufsprengen musst, in klassischer Zelda-Manier so ungefähr. Und wie findest du es heraus? Indem du an die Wand gehst und dich da ranlehnst und dann klopfst. Und wenn du ein anderes Geräusch hast, weißt du, okay, das ist die Wand, die ich wegbomben muss. Das sind auch Dinge, die teilweise Leute genervt haben, weil sie dann auch einfach nicht wussten, wie geht's jetzt weiter. Aber das macht es eben so kantig und das finde ich immer geil.
Da ihr gesagt habt, Segment ist, ich habe mich jetzt wieder erinnert. Und zwar haben wir letzte Folge, das letzte Game, Phantom Pain, haben wir darüber gesprochen, dass Vol'jin ja wieder da war. Ich habe mich da ein bisschen vertan. Und zwar war das nämlich Psycho Mantis in Phantom Pain, der Vol'jin quasi ja simuliert hat, ihn in Anführungszeichen erschaffen hat. Ne? War aber eine reine Illusion quasi. Und das Ganze war Psycho Mantis tatsächlich bei Phantom Pain, der das Ganze verursacht hat. Ne?
Nice.
So war das nämlich. Und das ist das, was ich meine. Diese Charaktere, die da sind, ne? Die wir im Jahre 2000 oder sowas kennengelernt haben, wie Psycho Mantis, kommen einfach 2015 wieder als Kind in der Backstory und was weiß ich nicht alles. Ne? Und das ist super interessant, dieses ganze Ding.
Aber vielleicht auch noch für die Leute, die Psycho Mantis Story nicht kennen und wenn ihr es auch spielen wollt, dann hört hier einmal kurz nicht zu. Diese Mechaniken, die eingebaut haben, das Psycho Mantis konnte deine Memory Card auslesen und konnte dir sagen, was du gezockt hast. Und dann hat er deine Controller-Steuerung erkannt und du konntest ihn nicht treffen und musstest den Controller vom ersten in den zweiten Slot reinpacken. Alleine solche Ideen, ne, dass man darauf kommen muss. Und da frage ich mich auch, ich weiß das selber nicht mehr, wie bin ich als Kind drauf gekommen? Wir hatten ja kein Internet, um das zu googeln oder so. Ich weiß selber nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, das zu tun.
Du hattest doch zwei Möglichkeiten gehabt. Du konntest auch noch diese Säulen kaputt machen, oder nicht?
Genau. Da waren auch noch die, wie heißen die,
Statuen,
ja, Figuren von in dem Raum, wo man gegen Psycho Mantis kämpft und das war das Ebenbild von Psycho Mantis. Und wenn du die alle kaputt gemacht hast, dann ist er psychisch kaputt gegangen, hat so einen psychischen Knack weggekriegt und dann konntest du den auch abballern.
Snake, ich sehe, du stehst auf Rennspiele. Das war so geil, ey. Das war wirklich einfach Hammer. Also wirklich, du spielst irgendwie Final Fantasy und dann spielst du Metal Gear und er erzählt dir da irgendwas von irgendwelchen Drachen oder keine Ahnung was. Nix. What in the hell geht hier gerade ab, ey? Also der Effekt damals, 1998, ich meine, damals habe ich es nicht gespielt, aber lass es 2005 gewesen sein, wo ich es wirklich aktiv gespielt habe. Junge, 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 ey, das war schon richtig geil.
Und du hattest ja auch noch die Möglichkeit, du hattest eine Stelle, da wirst du gefoltert. In dieser Szene ist es je nachdem, ob du den Foltern schaffst, dann musstest du Buttonmashing machen oder den nicht schaffst, hast du am Ende unterschiedliche Endings. Also kämpfst ja dann später gegen Metal Gear Rex, also den Metal Gear von Liquid, und dann später auf Metal Gear Rex kämpfst du gegen Liquid und verprügelst ihn, bla bla. Und dann fliehst du am Ende, weil alles explodiert, die ganze Basis explodiert. Und je nachdem, ob du dieses Foltern geschafft hast oder nicht, fliehst du mit Meryl oder mit Otacon. Und je nachdem, mit wem von beiden du fliehst, wenn du mit Meryl fliehst, hast du von ihr ein Bandana bekommen und hast am nächsten Playthrough unendlich Munition. Hast du Otacon aber gerettet, dann kriegst du von ihm den Stealth-Anzug und kannst dich im nächsten Playthrough unsichtbar machen. Das war auch so richtig geil. Ne? Das war auch wieder so ein Grund. Dann kann ich es auch noch mal ein zweites Mal durchzocken, weil jetzt habe ich entweder Bandana oder den Stealth-Anzug gehabt.
Yes. Hundertprozentig. Kennt ihr noch den Controller für PS1, wo du quasi eine Taste drücken konntest und dann eine weitere Taste? Und dann hat er die Taste immer wiederholt gedrückt. Ne?
So, ja, so ein
Turbo-Controller
ja.
quasi. Genau, Turbo-Knopf. Stimmt. Und tatsächlich war das so, wenn du während dieser Folterungsszene den Turbo angeschmissen hast mit diesem Special Controller, konntest du die Szene nicht gewinnen, weil Kojima das eingebaut hat, dass es als Cheaten erkannt wurde, weißt du, und du hast die Szene dann trotzdem verloren. Also du konntest dich dann nicht durchcheaten mit dem Controller.
Menschlich nicht möglich, diese Inputs deswegen als Cheat erkannt. Geil.
Ja, absolut. Und das war auch so eine Sache. Und sowas, habe ich das Gefühl, gab es auch fast nie wieder, dass das sowas in Spielen eingebaut wurde. Zumindest ist mir das nicht bekannt. Na, auch bei den Metal Gear Teilen ist es nach dem Game stark zurückgegangen. Ne? Ja. Was Sons of Liberty, weiß ich auch nichts. Und sonst weiteres. Ein paar Gimmicks gab es da, ja, aber nicht in diesem Ausmaß. Ne?
Vielleicht ein Punkt noch, der wichtig wird für die weitere Geschichte in den nächsten Teilen. Wir haben hier auch gegen Revolver Ocelot gekämpft, der zu Liquid Snake gehört hier in dem Falle. Nach dem Kampf gegen Revolver Ocelot kommt nämlich der Ninja und hackt ihm den Arm ab mit seinem Schwert. Das wird nochmal wichtig für die weitere Geschichte, aber da kommen wir dann ja noch hin.
Genau, und weiterhin kommen wir zum nächsten Teil, und zwar Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Der spielt chronologisch gesehen 2 bis 4 Jahre später und ist rausgekommen im November 2001, bereits auf der PS2. Und zwar haben wir einen kleinen Plot-Twist. Wir haben eine erste Mission, die wir mit Solid Snake bestreiten, müssen ein paar Fotos machen von der Basis. Und zwar geht es um Revolver Ocelot, beziehungsweise Hase, wird das da schon revealed oder später erst? Hast du das noch im Kopf?
Das wird erst später revealed.
Erst später. Auf jeden Fall haben wir Revolver Ocelot als großen Bösen dort dargestellt und dringen in seine Basis ein, um Fotos zu machen. Auch von der Metal Gear, der neuen Metal Gear Ray. Dann dementsprechend die weitere Version oder die nächste Version von Metal Gear Rex. Erfüllen das Ganze, kämpfen gegen einen Boss, und zwar Olga Gurlukovic. Ja, auch ein sehr wiederkehrender Name.
Meine Tante.
Genau, dritten Grades. Und danach kommen wir zum Plot-Twist. Wenn wir diese Mission erfüllt haben, kommen wir zu einer anderen Basis an. Und zwar mit einem Charakter, der vermummt ist wie Metal Gear Solid aus dem ersten Teil. Wir haben einen Taucheranzug an und eine Schwimmmaske dann dementsprechend. Steigen ein und spielen ein, zwei Schritte quasi. Und dort wird revealed, als diese Person sich auszieht: Wir spielen ja gar nicht Metal Gear Solid. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Fragt man sich, und wir spielen stattdessen einen blonden, langhaarigen Mann, der da heißt Raiden. Das ist das erste Mal, dass wir Raiden kennenlernen und ihn auch später zumindest lieben lernen. Und zwar bestreiten wir das Ganze auf der Big Shell. Das ist eine Ölanlage, würde ich behaupten. Mitten im Nirgendwo auf dem Meer spielen das Ganze mit Raiden und kämpfen gegen die Dead Cells, die natürlich eine böse Organisation sind. die versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen, wie immer quasi, und haben das Ziel, diese auszuschalten. Wir haben auch ikonische Bosse, die man nie wieder vergessen wird, zum Beispiel Fatman Fortune und auch ein Boss, der wiederkehrt in den späteren Teilen, beziehungsweise im nächsten Teil, Van. Und man mega merkt cool. Bei den Bossen, okay, jetzt das ist ein bisschen abgefahrener, ja, aber nicht so krass wie Metal Gear Solid 1. Viele waren natürlich auch ein bisschen enttäuscht von Metal Gear Solid 2 tatsächlich, weil, ja, wir spielen nicht Snake. Was soll das denn? Das erstens. Die Leute fangen aber an, Raiden lieben zu lernen, tatsächlich spätestens im nächsten Teil. Ich würde mal gerne tatsächlich die Bewertungen mal raussuchen, was das Spiel hatte, weil das interessiert mich wirklich.
Währenddessen, wir spielen aber doch auch Snake am Anfang und dann später doch auch, wenn man die Bomben entschärft oder nicht.
Nee, wir spielen Snake nur am Anfang. Also deswegen ist auch dieser Story-Zeitraum aufgesplittet in zwei. Wir haben 2007, da ist Snake nämlich auf den Tankerschiff gegangen, um Beweise zu sammeln für Metal Gear. Da sind wir dann Tankerschiff runtergegangen, da musste man sich auch durch diese ganzen Soldaten durchschleichen und dann Fotos machen von dem neuen Metal Gear. Dort hat man auch auf mit und so getroffen. Und dann ist ja das Schiff untergegangen und Snake wurde dort als Terrorist gebrandmarkt. Dann ging es los, das war dann 2009 von dem Story-Zeitraum, dann ist Raiden da reingegangen. Ab dem Punkt hat man auch nur noch Raiden gespielt. Man ist aber auf Snake getroffen mehrfach. Erst hat er auch selber gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer er sich selber genannt hatte. Da hat er auch gesagt, ich bin der und der nimmt mich so und so. War noch nicht klar, also eigentlich war schon klar, dass es Snake ist, aber für die Charakter, die man spielt, war es nicht klar, dass es Snake ist. Und irgendwann hat sich rausgestellt, dass es auch Snake ist. Und er hat einen dann unterstützt in einigen Fights, auch den ersten Fight gegen Solidus Snake mit dem Hubschrauber und so. Da kam man dann. Und dann waren Snake und Otacon selber auch da mit beteiligt in dem Game. Gespielt hat man dann aber nur noch Raiden.
Yes, und zur Konklusion des Ganzen am Ende, der letzte Boss ist nämlich Solidus Snake. Ein weiterer böser Zwillingsbruder von Solid Snake. Man merkt dort ein bisschen, dass dieser Bossfight in eine bisschen andere Richtung geht, würde ich behaupten. Man kämpft nämlich auf einem Dach gegen ihn und das Ganze mit Schwertern. Raiden hat ein Samurai-Schwert und Solidus hat zwei.
Ja, er ist krasser.
Er ist krasser. Und Tentakel hat er auch noch.
War auch ein extrem cooler Kampf. Ich meine, insgesamt waren hier auch wieder ziemlich coole Bosse. Wir haben ja hier Dead Cell unter Solidus Leitung. Dort Charaktere wie Fortune. Fortune hatte so ein Magnetgerät bei sich, das die ganzen Kugeln und Waffen, Granaten und sowas abgewehrt hat. Das heißt, die Kugeln sind an ihr vorbeigeflogen oder Granaten nicht in ihrer Nähe explodiert. Und sie hat auch immer gesagt, ich will sterben, tötet mich. Konnte aber dadurch nicht getötet werden durch diese Technik. Dann hatten wir Vamp, der wie ein Vampir unsterblich ist. Und Fatman, der auf Rollerblades durch die Gegend fährt, also er fett war und dessen Hauptwaffe C4 war. Und wir auch dort innerhalb der Map in einer Mission versuchen müssen, diese ganzen Bomben zu entschärfen. Was sich dann am Ende aber rausgestellt hat, was eigentlich nur eine Falle von Fatman war und ein Teil dieser Big Shell komplett in die Luft geflogen ist. Was dann aber auch wiederum einen Charakter, den wir nur hier haben, mit reinbringt. Das ist nämlich die Schwester von Otacon, die wir dann nämlich auch retten müssen. Die wird nämlich von Vamp entführt.
Ja.
Müssen mit einer Sniper auf Vamp schießen, laufen dann dorthin, wo die Schwester ist, und die Schwester hat dann eine Schnittwunde. Aber vielleicht vorher auch noch, wir mussten die Schwester nämlich aus diesem zerstörten Big Shell Trakt holen und mussten dann tief in diese Gewässer tauchen, weil diese Tunnel ja überflutet waren. Und da war das auch ganz cool, hat Raiden noch mit ihr gesprochen und ihr Mut, weil sie Angst vor Wasser hat, weil sie fast mal ertrunken ist. Und hat Raiden sie genommen und hier, hör auf meinen Herzschlag, während wir tauchen, hat sie in die Hand genommen, umarmt, und man musste mit ihr dann da durchschwimmen und hat dann auch noch, man hat während des Spiels Peter kennengelernt. Peter war auch ein Soldat da, oder beziehungsweise einer, der auf der Big Shell war. Und der hat uns geholfen, diese Bomben zu entschärfen, und am Ende ist er aber mit explodiert. Und wenn man dann drunter taucht in diese Tunnel, trifft man dort auf die Leiche von Peter, und also so richtig krass. Und genau, und dann ist nämlich, nachdem Vamp abgeschossen wurde und die Schwester von Otter Kandar nämlich geschnitten wurde, ist sie auch gestorben. Und das war auch wieder so eine richtig emotionale Szene mit Otterkon, wie seine Schwester da gestorben ist. Und also so wieder auch so geile Nebenstory, so geiles Storytelling, was da eingebaut wurde. Einfach mega.
Da waren schon viele Sachen drin, ne? Und auch wenn ich persönlich auch nicht sagen würde, Metal Gear Solid 2 beste der Reihe, definitiv nicht. Aber ich finde, es ist spielerisch, also wirklich gameplay-technisch, vielen Spielen voraus. Also ja, selbst gameplay-technisch finde ich, ist der geiler als der dritte. Rein was Execution und sowas angeht. Weil irgendwie mag ich, dass das teilweise dann noch diese alte Kamerasteuerung hat aus dem ersten, dieses Top-Down und dann quasi alles an eine Kamera gerichtet. Und es geht sehr schnell von der Hand. Du, Raiden hat echt coole Moves, diesen nach vorne Sideflicks, whatever Move, den finde ich immer ganz cool. Und es gibt auch geile Mission, wie du gesagt hast, diese Bombenentschärfungsgeschichte, die ist zwar auch irgendwo wieder nervig, so typisch Kojima, aber du musst ja durch die Gegend laufen, backtracken und keine Ahnung was, dann hast du so ein Frostgerät, nenne ich es jetzt einfach mal, womit du die Bomben ja einfrieren musst, um die abzunehmen und sowas. Und du musst dir erstmal suchen, wo die sind und all solche Geschichten. Das war schon geil.
Und wirklich crazy, aber glaubst du mir nicht, ich hätte das jetzt nicht erwartet, Metascore 96, Userscore 8,9.
Wow, verstehe ich.
Also sehr, 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 sehr gut.
Kann ich verstehen. Muss man aber auch sagen, gerade von den neueren Teilen, also ab PlayStation 1 jetzt dann mit, auch mit Snake Eater und Metal Gear Solid 1, war das gameplay-technisch eines der kürzeren Teile.
Ja, ne, war ziemlich kurz eigentlich. Was heißt ziemlich kurz, aber der kürzeste.
Ja.
Und was war im Verlauf der Geschichte noch mit Ocelot?
Das kommt erst in den nächsten Teilen, da kommen wir gleich noch zu.
Ah, okay.
Beziehungsweise eigentlich hat man das hier ja auch schon ein bisschen gemerkt, aber vielleicht willst du das erzählen, Arthur, wieso? Deswegen hatte ich vorher auch nochmal betont, dass ihm der Arm abgehackt wurde.
Genau, und zwar im zweiten Teil finden wir heraus, Sons of Liberty, dass Revolver Ocelot nicht mehr Revolver Ocelot ist, sondern Liquid Ocelot. Und zwar stellt sich heraus, dass Revolver Ocelot, nachdem er den Arm abgehabt bekommen hat, hat sich eine Operation unterzogen und hat den Arm von Liquid Snake genommen, der da verprügelt lag, vom Metal Gear gefallen, durch Snake verprügelt natürlich. Solid Snake, Entschuldigung. Man muss ja spezifizieren, welchen Snake man meint. Ne?
Absolut.
Bei so vielen. Revolver Ocelot hat den Arm genommen, bei sich quasi dran genäht und wurde dann besessen von Liquid und hat seine Mimik, Gestik und Sprache übernommen, sodass quasi, okay, Revolver Ocelot ist vermeintlich tot und Liquid Ocelot hat ihn übernommen, dementsprechend körperlich. Das wird uns dann dementsprechend so erzählt im zweiten Teil. Diese Story geht weiter mit dem nächsten Spiel auch, und zwar Metal Gear Solid 4, Guns of Patriot. Jetzt überspringen wir natürlich eine Zahl, weil Metal Gear Solid 3 chronologisch der erste Teil war, haben wir in der letzten Folge besprochen. Und zwar der Story-Zeitraum bezieht sich auf das Jahr 2014 und der Release des Spiels ist der 12. Juni 2008 auf der PS3. So, wir kommen zu unserem geliebten Charakter wieder, und zwar Solid Snake. Aber mit einem Twist: Solid Snake ist ein alter Mann. Wir haben einen Zeitraum von gerade mal 5 bis 6 Jahren überwunden seit dem letzten Teil, seitdem wir Solid Snake gesehen haben. Und auf einmal sehen wir den alten Snake. Und das ist verrückt. Da fragen wir uns auch, was ist denn hier passiert?
Lasst mich raten, wie in jedem Klon-Anime, Film und so weiter, die Zellen altern zu schnell.
Selbstverständlich, die Zellen altern zu schnell. Deswegen merkt man das. Der hat nicht mehr die Puste so wirklich wie früher. Der hat nicht mehr die Stärke so wirklich wie früher. Aber ist noch ein ziemlicher Mac. Und zwar.
Aber wichtig ist, er heißt jetzt Old Snake. Das dürfen wir nicht vergessen.
Nicht mehr so solid.
Genau. Umgangssprachlich wird der Old Snake genannt. Tatsächlich steht es auch im Spiel. Und das finde ich auch ziemlich witzig. Und zwar fangen wir an mit Old Snake und seiner Story. Wir kommen in ein Wüstengebiet als erstes an, der Prolog dann dementsprechend, und merken, okay, hier ist ganz schön viel Krieg, hier ballern die Leute rum ohne Ende, die Welt sieht ein bisschen futuristischer aus, wir sehen Maschinen, Metal Gears quasi, aber in Kleinformat, die gegen den Menschen, gegen die Rebellen dann auch kämpfen. Wir sehen die zum ersten Mal in diesem Spiel, sehen wir die Geckos, die kleinen Metal Gears auf zwei Beinen, die eine Mischung sind quasi zwischen organischen Lebewesen und Maschinen. Das ist ein Projekt des Militärs dann dementsprechend. Viele Rebellen wollen das natürlich nicht und dass die Regierung ihre Länder übernimmt mit diesen Maschinen. Deswegen gibt es Bürgerkriege, Rivalitäten, Rebellschaft überall. Und Sonic natürlich mittendrin, wie gewohnt. Wir sind tatsächlich in diesem Spiel in verschiedenen Teilen der Welt unterwegs und versuchen das Ganze zu stoppen. Na, wir haben hier auch wieder ikonische Bosse. Leider sehr, sehr ähnlich die Bosse zueinander, muss man sagen. Wir haben hauptsächlich die, Hase, hilf mir auf die Sprünge, waren das 3 oder 4 Mädels als Bosse?
4, glaube ich, oder?
Ich habe auch 4 im Kopf. Und zwar sind es quasi auch genetisch veränderte Lebewesen, ursprünglich Menschen natürlich, haben aber Maschinen attached bekommen. Die eine hat zum Beispiel, ist wie so ein Oktopus dann dementsprechend. Die andere kann fliegen, ist wie so ein Falke aufgebaut, maschinell modifiziert dann dementsprechend. Und diese Bosse sind tatsächlich auch mehr oder weniger basiert auf alten Bossen der Metal Gear Reihe.
Und auf Spider-Man-Bösewichten.
Ja.
Dr. Octopus, dieser Falkentyp von Homecoming.
Ein Psycho-Mantis-Verschnitt war da nochmal dabei.
Ja, genau.
Fehlt noch der Green Goblin, ne?
Und es gab doch sowas Tiger-Wolf-ähnliches auch. Ich weiß nicht mehr, wie die alle hießen, ehrlich gesagt.
Also, ich habe mir einmal die Namen rausgeholt. Zum ersten haben wir Screaming Mantis, also ein genau. Verschnitt von Psycho Mantis. Crying Wolf, ein Verschnitt von Sniper Wolf auf dem ersten Teil. Dann haben wir einmal Raging Raven, ein Verschnitt von Raven auch aus dem ersten Teil. Und Laughing Octopus. Octopus weiß ich tatsächlich nicht, aus welchem Teil, wen das repräsentieren soll.
Spider-Man 2.
Schnauze, Enrico! Aber ja, kann sein.
Wie ist das Gameplay aus diesem Teil? Es sieht optisch, wir sehen ja Gameplay, sehr ähnlich aus wie der dritte Teil. Zumindest die Welt so ein bisschen. Hatte man da auch so viele Möglichkeiten oder haben die da komplett andere Ansätze genommen?
Mehr Möglichkeiten tatsächlich. Ne? Also wir hatten ein bestehendes System, welches erweitert wurde mit vielen Quality of Life Changes, wie mit dem Tarnen zu sehen und alles Mögliche. Und die Waffenauswahl tatsächlich war ein bisschen anders. Du musstest die Punkte erspielen in Form von einer Währung durch Missionen abschließen und sonstiges. Und konntest dir dann Waffen kaufen, sozusagen. Ja, also das war eine kleine Änderung, die sehr willkommen war.
Der Charakter hat hier diesen Anzug. Arthur, du hast uns ja gesagt, du hast Trailer-Gameplay oder keine Ahnung was gesehen zu Delta, zum Remake. Da gab es ja die Angst, dass das Tarn nicht mehr so ist wie früher, sondern es diesen Anzug gibt, der alles kann. Dich also an alles anpassen kann. Den gibt es ja hier in diesem vierten Teil.
Genau, richtig. Das ist hier der Anzug. Ne? Im dritten Teil, also im Delta Remake, wurde der natürlich ein bisschen verändert, sieht ein bisschen optisch viel geiler aus, weil wirklich Pflanzen aus dem Anzug kommen und alles Mögliche. Die Angst ist nicht, dass der Anzug überhaupt da ist, das ist in Ordnung. Die Angst ist, dass sämtliche anderen Systeme rausgenommen wurden aus Delta. Mhm. Und durch diesen Anzug ersetzt wurden. Das wäre keine willkommene Änderung. Aber ja, in diesem Game wurde das erste Mal eingeführt, dass dieser Anzug da war. Und weil wir eine futuristische Welt haben. Wir haben diese Maschinen und alles Mögliche, die Mini. Man sieht, die Welt entwickelt sich weiter. Wir haben ja immer ein neues Update von dieser Welt bekommen. Und immer wurde es futuristischer und abgefahrener. Und dieser Teil hat das auch nochmal auf die Schippe getrieben.
Aber der Hauptgrund war ja auch, dass das Spiel spieltechnisch ganz anders war als die anderen Teile. Die anderen Teile gingen sehr stark in dieses Stealth-mäßige. Du musstest genau deine Umgebung haben und demnach dich auch tarnen. Hier hattest du auch Stealth, so wie in den anderen auch, aber es war viel mehr shooterlastig, das Spiel. Du hattest auch ganz andere Waffen, du hattest auch viel mehr Richtung Maschinengewehre und sowas. Hier ging es auch nicht so darum, die Leute jetzt bewusstlos zu machen und versuchen, so wenig wie möglich zu töten. Das hattest du hier nicht mehr. Hier war es dann schon sehr eher shooterlastiger. Ne? Also du hast gemerkt, du hast viel mehr Techniken, solche Sachen wie das Solid Eye, wo du irgendwie Wärmebild machen konntest, Nachtsicht machen konntest, du hast diesen Tarnanzug, wo du dich leicht der Umgebung anpassen kannst, ist aber nicht mehr so krass wie zum Beispiel Metal Gear 3, dass du dich da versuchen musst, wirklich an der Umgebung anzupassen und dieses Stealthige zu machen. Da haben die das Spielprinzip sehr angepasst. Du hast auch später so einen kleinen Roboter gekriegt, der von Otacon gesteuert wird, der dich unterstützt hat und solche Sachen. Ne? Also das war schon vom Spielprinzip anders als die vorherigen Teile.
Schneller wahrscheinlich.
Old Snake wollte es einfach nochmal wissen und alles raushauen am Ende seines Cycles. Da kommen wir ja gleich quasi nochmal zu. Aber es ist quasi ein klassisches Spiel, was zu dieser Zeit rauskam, aber einfach so ein bisschen mit Kojima Wirrwarr dazwischen. So, ne? Es ist einfach dieses klassische, du läufst rum und ballerst einfach quasi ein bisschen durch die Gegend und du kannst ein bisschen Stealth machen. Das hat sich einfach so ein bisschen der Zeit angepasst. Ne?
Man hatte dem Spiel auch noch ein bisschen mehr über den Hintergrund von Snake mitbekommen. Man hat hier Aoife wieder gesehen, die hier auch schon ziemlich alt ist, die biologische Mutter von Snake. Man hat hier Vamp wieder gesehen, den man aus dem zweiten Teil kannte. Man hat ein bisschen mehr über die Geschichte von Liquid und Ocelot mitgekriegt. Auch über diese Genetik und dem Klon, was dann mit Big Boss gemacht wurde, das wurde hier alles nochmal viel, viel tiefer erklärt in dem Spiel. Und am Endeffekt war es so gesehen auch das Ende dieser Story, weil Snake war ja alt und schon zu alt, um wirklich nochmal Missionen zu machen. Und es gibt eigentlich nur noch seinen letzten bösen Bruder-Klon und das ist in diesem Fall Liquid Ocelot.
Genau, wir haben hier die komplette Konklusion des Spiels und zwar treffen wir auch tatsächlich auf Aoife aus dem dritten Teil, die Mutter sozusagen von Snake. Diese erklärt uns viele Sachen zu dem Projekt Les Enfants Terrible und schickt uns dann weiter dementsprechend. Wir haben am Ende wieder einen epischen Kampf zwischen Liquid Ocelot auf einem riesen Turm war das, oder war das auch auf Metal Gear?
Ich bin mir gar nicht sicher.
Ich glaube, das war irgendwo auf dem...
Ist das nicht auf dem Metal Gear gewesen sein?
Ich glaube auch, das war auf dem Metal Gear, oder?
Naja, aber wo auch immer sie gekämpft haben, sie haben krass gekämpft.
Ja, ein wirklich, wirklich crazy Fight. Richtig schön inszeniert. Auch natürlich Metal Gear 1, den Kampf gegen Liquid. Das Ganze in Beschlag genommen. Wir haben hier so eine coole Sache. Haben wir ja schon mal, glaube ich, sogar drüber geredet, dass wir in dem Fight auch die ganzen Spiele von den Lebensanzeigen zum Beispiel die Änderungen da haben, dass Ocelot sein Verhalten ändert, je nachdem, in welchem Spiel wir gerade sind, sozusagen, in Anführungszeichen. Und richtig geil inszeniert. Dieser Kampf hat jedem gefallen. Und am Ende stellt sich natürlich heraus, Liquid hat Ocelot gar nicht ihn besessen und hat durch ihn agiert, sondern das war Ocelot die ganze Zeit selber. Der hat sich einfach nur den Arm angenäht und war nichtsdestotrotz er selber, hat dann nur so getan, als ob er von Liquid übernommen wurde.
Oha.
Genau, das war eine große Konklusion auf jeden Fall.
Damit hat keiner gerechnet.
Hat wirklich keiner gerechnet. Und am Ende des ganzen Spiels haben wir die Endszene, die schon sehr lange geht. Ich glaube 1,5-2 Stunden oder sowas. Wo wir
74 auf Big Minuten, glaube ich. Oder 71. Im Guinness World Record Buch stehen die drin als längste Katze in dem Spiel.
Kojima wollte schon immer Filme machen. Das hat er schon immer gesagt und hier sieht man es einfach.
Hundertprozentig. Ja. Und zwar finden wir dann heraus, dass Big Boss nicht wirklich tot ist, weil der am Ende wiederkommt mit Zero zusammen, die das Ganze gegründet haben, die den ganzen Scheiß fabriziert haben, die Patriots gegründet haben, die dann irgendwann zu einer KI geworden ist, die das Militär komplett beschlagnahmt hat, sagen wir mal so, und dass mit Zeros Tod auch alles vorbei sein wird, weil er das Ganze immer noch steuert. Dieser stirbt dann, beziehungsweise wird getötet auch von Big Boss. Ist ein alter Mann und sitzt im Rollstuhl. Da wird die Luftzufuhr einmal abgekürzt und weg ist er. Zap, und in diesem Teil sehen wir auch wirklich, dass Big Boss dann sein Ende findet und am Ende stirbt.
Das war schon sehr krass. Also ich erinnere mich an viele Sequenzen in dem Spiel. Ich kann aber alles gar nicht mehr so wirklich zusammenfassen. Wir haben es zusammen durchgespielt damals, Hase. Ich weiß nicht, ob du es vor mir dann schon mal gespielt hast, aber wir haben es auf jeden Fall nochmal zusammengespielt. Und ich erinnere mich an zahlreiche Nächte und vor allem dieses, okay, es ist jetzt irgendwie schon 3 Uhr nachts, wir sind am Ende des Spiels, jetzt nur noch die Cutscene gucken. Ja, das waren dann mal eben so 70 Minuten oder was. Mhm. Das war richtig hart anstrengend, aber da kommt natürlich jeder nochmal vor, jeder hat noch was zu erzählen, alles wird irgendwie eigentlich ganz gut eingetütet. Ich glaube, am Ende gibt es nicht mehr so wirklich viele offene Fragen. Ich glaube, die Metal Gear Story ist mehr oder weniger abgeschlossen, was ich ganz cool finde. Und aber rückwirkend sind dann so Sachen wie zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, wo Old Snake dann durch so einen Ofen, hätte ich fast gesagt, krabbeln muss und sowas. Das hat mich irgendwie sehr geprägt, diese Szene, wo er verbrannt wird. Und war das nicht im Vierer?
Ja, ne? Mikrowelle.
Ja, da waren so Szenen dabei, die haben einen schon echt irgendwie gut abgeholt.
Würde man das Ganze verfilmen, wär das echt, echt grandios.
Boah, da könnt ihr richtig gut mit aufbauen.
Zwei Punkte, die ich aber noch hinzuzufügen habe. Der erste Punkt, wir haben ja auch einen Charakter, der wichtig ist für den nächsten Teil und auch wichtig war für den Teil davor. Nämlich, hier kam Raiden das erste Mal als Ninja. Der wurde nämlich als Cyborg, durch Verletzungen, die er erlitten hat, wurde er sein Körper zum Cyborg, also wurde dann mechanisch erweitert. Und hier kämpft er dann als erstes Mal als Ninja dann gegen die Soldaten und auch gegen die Metal Gear.
Viel passiert, ey. Da waren so viele Cutscenes, da ist so viel abgegangen. Du kämpfst gegen den Präsidenten. Da ist, Junge, also da ist auch viel Quatsch dabei, das muss ich aber auch ein bisschen sagen.
Nein. Und der andere Punkt, wenn man noch guckt, wie die einzelnen Akte hießen. Die hießen nämlich Liquid's Sun, also Sun wie Sonne, aber ja, auf Liquid's Sohn. Dann kam Solid Sun. Dann gab es noch Third Sun. Dann gab es Twin Sun. Und der letzte Akt hieß Naked Sin.
Ah.
Es war schon ziemlich cool gemacht. Also man hat dann auch diese Story so gesehen mit den einzelnen Klonen nochmal in den Namen der Akte gehabt, was ich auch ziemlich cool fand.
Wer war denn nochmal Naked Snake?
Das war Big Boss, bevor er zu Big Boss wurde. Im Metal Gear 3.
Okay. Stimmt, ja.
Kommt man echt durcheinander, ne? Absolut verrückt. Und das war der Abschluss dieser ganzen Serie dann dementsprechend mit Solid Snake und der Big Boss Ära. Und danach kam noch ein Spiel nämlich aber raus, und zwar Metal Gear Rising Revengeance. Wir haben, das Ganze spielt in einem Story-Zeitraum von 2018 ungefähr an, und wir haben tatsächlich, was mich so ein bisschen stört in Anführungszeichen, zu Metal Gear Solid 4 Guns of Patriots, der letzte Teil, haben wir lediglich in-game 4 Jahre, sind aber gefühlt rein von der Entwicklung her und wie futuristisch das Spiel einfach ist, haben wir das Gefühl, dass wir 50 Jahre in der Zukunft sind. Alles ist Cyborg-mäßig und richtig krass und alles Mögliche. Ne? Absolut verrückt. Trotzdessen, das Spiel ist am 19. Februar 2013 rausgekommen und wir spielen natürlich als Raiden, den Cyborg-Ninja, der alle Herzen zum Schmelzen bringt und alle Roboter zerschneidet ohne Ende. Und darum geht das ganze Spiel. Wir möchten auch nicht so viel über dieses Spiel sagen, weil wir das Jahr 2013 kommt in unseren Spielejahren vor und wir haben die Folge bereits aufgenommen, und wenn ihr mehr über Rising Revengeance hören wollt, hört da besser rein.
Und wie du es ja auch gesagt hast, dieses Spiel kam dann als letztes raus und hat, außer dass wir hier mit Raiden spielen und vielleicht noch ein, zwei Leute aus dieser ganzen Metal Gear-Reihe dort sehen und kennen, nichts mehr mit der eigentlichen Story von Metal Gear zu tun.
Dieses Spiel hat nichts mit einem Big Tasty zu tun.
Der Käse klebt schon am Rand.
Der liegt hier hinten bestimmt schon seit 3 Minuten.
Ich habe schon 50 Metal Gears gespielt. Dieses Metal Gear.
Oh Mann. Ich wollte ja nicht, dass es so ausartet.
Ja, was erwartest du? Was erwartest du? Guck mal auf die Uhrzeit. Ja, aber somit sind wir quasi tatsächlich komplett durch. Krass. Leute, in jedem Fall schon mal vielen lieben Dank für diese Aufarbeitung. Das bringt mir auf jeden Fall einiges, beziehungsweise nochmal den Input, den ich brauche, um in Metal Gear Solid 3 Delta reinzustarten und nochmal genau zu gucken, was denn eigentlich da abgeht, ne?
Was man vielleicht noch insgesamt sagen sollte, es gibt natürlich auch noch viele, viele Punkte, die sehr viel tiefer reingehen. Das haben wir jetzt einfach rausgelassen, weil sonst könnten wir auch noch 20 Folgen aufnehmen. Zum Beispiel auch die Vorgeschichte von Raiden, dass er ein Kindersoldat war, alles ähnliche. La, la, le, lo, lo, haben wir alles rausgelassen. Das sind so viele, viele Hintergrundthemen, wo, da muss man sich dann viel mit beschäftigen und das wird auch viel, viel Zeit kosten. Ne? Auch diese ganze Politik dahinter, was dort in den Spielen im Hintergrund lief und so. Aber wer da gerne Interesse hat, kann sich das natürlich genauer durchlesen. Es gibt auch ganz viele Videos auf YouTube, wo das alles nochmal genauer und näher erklärt ist. Die Komplexität, die das Spiel einfach mit sich bringt oder diese Spielereihe ist unglaublich und da hat sich Kojima viel, viel, viel Gedanken gemacht und viel Herzblut auch reingesteckt.
Ja, ich kann auch eine klare Empfehlung aussprechen tatsächlich, wenn ihr Bock drauf habt, diese Reihe erkunden zu wollen, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Bald kommt Delta raus und chronologisch der erste Teil, deswegen ist es auch perfekt tatsächlich damit anzufangen. Und wenn ihr dann noch Lust habt, euch das mitnimmt, rein gameplay-technisch kann ich dann Metal Gear 5 Phantom Pain empfehlen, welches rein vom Gameplay das Nonplusultra für mich ist tatsächlich. Und wenn ihr dann noch Bock habt, dann zockt die anderen Teile einfach. Wenn nicht, dann kann ich aber empfehlen, Story Summaries anzugucken auf YouTube. Und das ist schon cool. Teilweise besser als manche Filme. Als viele Filme, würde ich sagen.
Ja.
Ich denke, wir haben jetzt aber auch damit einen echt schönen roten Faden kreiert. Oder ihr habt es eher kreiert. Womit wir jetzt zum Release des nächsten Teils oder des ersten Teils chronologisch anfangen können und uns darauf vorbereiten können, weil wir wissen, okay, was ist eigentlich in der Vergangenheit mit den Originaltiteln passiert und können dementsprechend uns jetzt auch eine Meinung bilden. Wenn ihr euch eine Meinung zu dem neuen Spiel gemacht habt oder zum Remake gemacht habt, sagt uns gerne Bescheid, wie ihr es fandet. Gerne nehmen wir es dann wieder auf, ne, in der nächsten Folge, in den News wahrscheinlich. Und sprechen mal darüber, wie das Spiel bei uns, aber auch bei euch angekommen ist.
Naja, ich wollte noch hinzufügen, ich finde es krass, wie Kojima im Allgemeinen, vielleicht damals drüber quatschen, wie er so aufgenommen wird. Aber was er damals auch für Ideen alles hatte, was eingebaut wurde, wie sein Gehirn funktioniert so ungefähr. Und der hat ja auch so viele technologische Sachen schon sich so im Kopf zusammengebaut und predicted. Und allein dieses, okay, Metal Gear Solid 2, Guns of the Patriots, hat sehr viel mit KI und gesteuerte Regierung und sowas zu tun, wo wir gefühlt heute wirklich sind, so ungefähr. Also wir wollen jetzt natürlich nicht abdriften, aber KI, größeres Thema denn je. Und das sind alles so Themen, die damals schon echt krass bearbeitet wurden. Und es gibt ja nicht umsonst irgendwie heutzutage viele Diskussionen. Okay, entweder hasst man Kojima oder man liebt ihn so ungefähr. Dazwischen gibt es relativ wenig. Entweder man feiert die Sachen, die er macht, oder man findet es total kacke, ne? Also ich finde das irgendwie ganz interessant.
Und damit sind wir am Ende unserer Folge. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für das Liken, für die Klicks. Und wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, dann gerne liken, Daumen nach oben. Sucht uns auf Instagram, ansonsten würden wir uns natürlich auf einen Obelisken, den Peiniger, auf Steady freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Tag oder was auch immer ihr macht. Und bis dann, haut rein, Leute.
Ciao.
Tschüssi.
Ciao.